Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit.
Lieber Herr Gauck, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl zum Bundespräsidenten an?
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten, der heißt Joachim Gauck. Und das ist gut so, sagt uns Giovanni Di Lorenzo, der Chefredaktor der Wochenzeitung Die Zeit.
Auf jeden Fall verkörpert er einen außergewöhnlichen Menschen in einer politischen Klasse, die verwechselbarer geworden ist. Und deshalb ist meine Freude über diese Wahl heute groß.
Außerdem in der Sendung... Mit einem Häufchen aufrechter stürmt der französische Linkskandidat Mélenchon die Pariser Bastille. Und schließlich Kleinanlegerprotest gehört Griechenland vor den Richter. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Schalkmann. Gleich im ersten Wahlgang wurde er von der Deutschen Bundesversammlung in Berlin komfortabel gewählt. Joachim Gauck, der ehemalige Bürgerrechtler und Pfarrer aus dem Osten. Er ist neuer deutscher Bundespräsident und damit Nachfolger des unter Druck zurückgetretenen Christian Wulff. Kaspar Selk berichtet aus Berlin.
Der 72-jährige Joachim Gauck war von allen Fraktionen außer der Linkspartei unterstützt worden. Entsprechend klar das Ergebnis mit fast 1000 von rund 1200 Stimmen. Allerdings gab es neben den 126 Voten der Linkspartei für deren Gegenkandidatin Beate Glasfeld auch rund 100 Enthaltungen. Ein Zeichen dafür, dass auch in den anderen Parteien nicht allen gleichwohl ist mit dem konservativen Gauck. Der frühere Pfarrer in der DDR und spätere Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde habe als öffentliche Person bisher praktisch nur ein einziges Thema gehabt, nämlich die Freiheit von Unterdrückung. Er müsste endlich auch anderes, etwa soziale Ungerechtigkeiten, in seine Freiheitsgedanken einbeziehen, wurde immer wieder moniert. Als er die Wahl annahm, blieb Gauck seiner Linie und seiner Herkunft treu.
Ich nehme diesen Auftrag an. Mit der unendlichen Dankbarkeit einer Person, die nach den langen Irrwegen durch politische Wüsten des 20. Jahrhunderts das Glück der Mitgestaltung einer demokratischen Gesellschaft erfahren durfte.
Freiheit und die Verantwortung, die sie mit sich bringe, das ist und bleibt das Thema des neuen Bundespräsidenten. Ob das reichen wird, fragten wir den grünen Fraktionschef Jürgen Trittin, welcher Gauck mit zum Kandidaten aufgebaut hat.
Ich glaube, er ist ein großer Demokrat, der sich gerne über Freiheit in Verantwortung mit Argumenten streitet. Und damit hat er die besten Chancen, wieder zum Präsident aller Deutschen zu werden.
Auch Thomas Oppermann, Spitzenpolitiker der SPD, immer schnell bei der Hand, wenn es um Kritik an konservativen Positionen geht, sieht kein Problem bei Joachim Gaucks Rollenwechsel vom Demokratielehrer zum Bundespräsidenten.
Er bringt natürlich alle Voraussetzungen dafür, mit dieses Amt gut auszufüllen. Er hat etwas erlebt, er hat für etwas gekämpft in seinem Leben, für Überzeugungen ist er gerade gestanden. Und einen solchen Demokratielehrer kann unser Land gut gebrauchen.
Zufriedenheit in allen Lagern, vorerst. Selbst die Gegenkandidatin der Linken, Beate Glasfeld, zeigt sich erleichtert. Sie hat mit ihrer jahrzehntelangen Jagd auf Nazi-Verbrecher überall, außer in Deutschland, Zuspruch gefunden. Mit dem heutigen prominenten Auftritt in der Deutschen Bundesversammlung sei ihr jetzt auch hier Genugtuung widerfahren, sagt sie uns.
Oh ja, das ist ein Tag der Anerkennung. Man kann ja auch ein Kandidat sein, der nicht alle Stimmen bekommt und trotz allem eine Symbolik hat.
Was für ein schöner Sonntag. Mit diesem Satz begann Joachim Gauck seine Rede und er traf damit das Empfinden einer weiten Öffentlichkeit. Das Thema Bundespräsident ist nach 3 Monaten fast hysterischer Diskussionen beendet. Ergebnis: Deutschland wird jetzt mit Joachim Gauck und Angela Merkel von 2 Persönlichkeiten angeführt, die beide in der DDR aufgewachsen sind. Für beide sind die Erfahrungen aus jener Zeit prägend.
Zur Gauck-Wahl das Gespräch mit dem Chefredaktor der Zeit nach den Nachrichten mit Angelique Weltli.
Jakob Kellenberger, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, reist nach Moskau. Dort will er morgen mit dem russischen Außenminister Lavrov die humanitäre Lage in Syrien besprechen, wie es in einer Mitteilung heißt. Kellenberger schreibt weiter, er wolle eine tägliche Gefechtspause von mindestens 2 Stunden vorschlagen, während der Verletzte evakuiert werden könnten. Kellenberger war letztes Jahr 2-mal nach Syrien gereist. Bei seinem 2. Besuch war er auch mit Präsident Assad zusammengetroffen. Unterdessen geht in Syrien die Gewalt weiter. In der Stadt Aleppo hat eine Explosion mehrere Tote gefordert. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete von einer Autobombe in einem Viertel, das überwiegend von Christen bewohnt sei. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London gab bekannt, die Explosion habe sich bei einer Einrichtung der Sicherheitskräfte ereignet. Die Walliser Untersuchungsbehörden wollen die Kinder im belgischen Unglücksbus noch einmal befragen. Der zuständige Staatsanwalt bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA einen Bericht der Westschweizer Zeitung Matin Dimanche. Die Ermittler würden voraussichtlich in einer Woche nach Belgien reisen. Kurz vor dem Unglück hätten die Kinder die DVD-Bildschirme im Bus aufleuchten sehen, erklärte der Staatsanwalt. Der Fahrer habe aber das DVD-Gerät nicht bedient. Im Basler Münster haben mehrere hundert Personen an einem Gedenkgottesdienst teilgenommen für die Opfer der Irrfahrt eines Psychiatriepatienten vom vergangenen Dienstag. Der Basler Regierungspräsident Guy Morin drückte allen Betroffenen tiefstes Bedauern aus. Der Täter war am Dienstag aus einer psychiatrischen Klinik geflohen. Mit einem gestohlenen Auto fuhr er mehrere Menschen um, eine Frau wurde dabei getötet, 7 Menschen wurden verletzt. In der deutschen Stadt Leipzig ist die Buchmesse mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. Knapp 164.000 Besucher waren an der Buchmesse, wo sich rund 2.000 Aussteller aus 44 Ländern präsentierten. Ein wichtiges Thema war die Digitalisierung im Buchmarkt. Zahlreiche Nachwuchsautoren nutzten den neuen Messeschwerpunkt mit dem Namen Autoren at Leipzig, um sich auszutauschen. Neben der Messe führte die Stadt Leipzig erneut das größte Lesefestival Europas durch. In diesem Jahr gab es fast 2.800 Autoren und Mitwirkende. In der Schweizer Fußballmeisterschaft wurden heute 2 Partien ausgetragen. Das Sportgeschehen vom Sonntag fasst Uli Reist zusammen.
Der FC Thun gewinnt gegen Lausanne 2:0. Thun spielte die letzten rund 30 Minuten mit 11-9, nachdem 2 Lausanner vom Platz gestellt worden waren. Genf-Servet spielt gegen den FC Zürich unentschieden 1:1. Der Schweizer Skilangläufer Dario Colonia gewinnt auch das letzte Weltcuprennen der Saison, ein Verfolgungsrennen über 15 Kilometer beim Weltcup-Final in Falun in Schweden. Colonias Sieg im Gesamtweltcup stand schon länger fest. Der Skispringer Simon Ammann springt in Planica zum Saisonabschluss beim Skifliegen noch einmal aufs Podest. Er wird Zweiter hinter dem Österreicher Martin Koch. Beim Weltcup-Finale der Skifahrer in Schladming gewinnt der Schwede André Mürer den Slalom und damit auch den Slalom-Weltcup, weil der Kroate Ivica Kostelic bereits im ersten Lauf ausschied. Der Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher schied ebenfalls im ersten Lauf aus, Schweizer waren keine am Start. Den Riesenslalom der Frauen gewinnt die deutsche Viktoria Rebensburg, sie holt sich damit auch die Riesenslalom-Gesamtwertung. Lara Gut wurde im heutigen Rennen 17. Der Sieg im ersten Formel-1-Rennen der Saison, dem Grand Prix von Australien, geht an Jenson Button auf McLaren Mercedes, vor Sebastian Vettel auf Red Bull Renault. Dritter wird Buttons Teamkollege Lewis Hamilton. Das Schweizer Sauberteam kann mit dem Auftakt zufrieden sein. Kamui Kobayashi wird 6., Sergio Perez 8. Damit holt das Sauberteam im ersten Saisonrennen 12 Punkte.
Das Wetter. In der Nacht und Morgen ist es meist bewölkt und es gibt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900, lokal teilweise sogar bis gegen 600 Meter. Die Temperatur im Norden um 7, im Süden bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Joachim Gauck, lässt sich der Freiheitskämpfer tatsächlich ins Präsidentenkorsett einzwängen? Jean-Luc Mélenchon, der Linkskandidat, versucht sich als Sozialistenschreck vor der Pariser Bastille. Dann, viele ägyptische Kopten suchen die Emigration, die innere oder die tatsächliche. Und schließlich, Sammelklagen gegen Griechenland. Auch bei einem Pleitestaat ist vielleicht noch was zu holen. Und Griechenland und die Not seiner Bevölkerung, das ist auch Thema der Sendung International gleich nach diesem Echo der Zeit. Der Bürgerrechtler und protestantische Pfarrer aus dem Osten ist also der 11. Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Joachim Gauck zieht nun ein ins Schloss Bellevue, aus dem sein Vorgänger Christian Wulff unter dem Druck von Vorwürfen und Ermittlungen gedrängt wurde. Die Würde des Amtes sei durch die Affäre Wulff beschädigt gewesen, hieß es. Ist sie mit der Wahl des Pastors Gauck wiederhergestellt? Ich fragte den Chefredaktor der liberalen Wochenzeitung Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo.
Ich glaube, ja, es war etwas von Aufbruch zu spüren, auch von Freude über diese Wahl. Es gab unglaublich viele Menschen, die vor dem Reichstag gewartet haben, applaudiert haben. Und der Bundestagspräsident, nicht zu verwechseln mit dem Bundespräsidenten, Lammert, hat gesagt und zu Recht gesagt, dass die Umstände des Abgangs von Christian Wulff, dem Vorgänger von Joachim Gauck, zum Teil würdelos gewesen seien. Beides stimmt also. Das Ende von Christian Wulff war in Teilen würdelos. Es hat das Amt beschädigt und die Wahl von Joachim Gauck hat diesem Amt neuen Schwung gegeben und vor allen Dingen, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung.
Wie angreifbar ist er denn, Gauck selbst? Muss er ähnliche Medienkampagnen gewärtigen wie sein Vorgänger?
Was auf jeden Fall erkennbar wird, ist ein Muster. Jemand, der ein wichtiges neues Amt bekleidet, der wird erstmal gescannt. Dann wird jedes Zitat auf Correctness überprüft und auch auf Angreifbarkeit. Und es finden sich dann immer wieder die Leute, die sich darauf stürzen. Das ist ein ziemlich beängstigender Trend in Deutschland. Ich glaube aber, dass man auch Amtsträgern, wenn sie nicht was Schlimmes begangen haben in der Vergangenheit, die haben einfach auch das Recht, wieder bei Null erstmal anzufangen. Man soll sie messen an ihrer Zeit dann im tatsächlich ausgefüllten Amt.
Gauck startet da ja mit bemerkenswerten Vorschusslorbeeren. 3/4 der Befragten sind offenbar für ihn. Wie erklären sich diesen bemerkenswerten Zuspruch?
Na, erstmal ist es ja auch Spiegelbild der Unterstützung durch die Parteien, die er in Deutschland erfährt. Und der Mann ist einfach imponierend durch das, was er geleistet hat bislang in seinem Leben. Er hat in einer Phase des heftigen Umbruchs, also nach dem Fall der Mauer, einen Sinn bewiesen für das, was Recht und Unrecht ist. Und ich glaube, das ist eine ganz große Leistung. Die Erwartungshaltungen sind aber zu hoch. Ich finde sie zum Teil auch richtig beängstigend, denn man kann doch von gar keinem Menschen jetzt erwarten, dass er alles richtig macht. Ich habe auch gar nicht diese Vorstellung, dass mein Bundespräsident in allem, was er sagt, das widerspiegelt, was ich selber glaube. Ich freue mich aber auf jemanden, der einen Standpunkt hat und ihn gut begründet. Daran kann ich mich reiben und messen.
Eben gerade einer wie er, der so sehr auf seiner Freiheit beharrte und sich die Freiheit nahm, auch mal was frisch von der Leber weg zu sagen, dem wird das noch schwerfallen, wohl gewissermaßen nur noch getragen und von Amts wegen zu sprechen jetzt.
Ich hoffe, er wird nur ein bisschen vorsichtiger und nicht ganz vorsichtig. Aber er hat ja schon jetzt in seiner kurzen Antrittsrede den Aspekt Gerechtigkeit betont. Das ist ja das, was man ihm immer vorgeworfen hat, dass das zu kurz käme. Und da hat er gleich schon in der ersten Rede eine Brücke geschlagen.
Verströmt er sowas wie Sicherheit und Halt auch für eine Nation, die Sicherheit und Halt sucht?
Auf jeden Fall verkörpert er einen außergewöhnlichen Menschen in einer politischen Klasse, die verwechselbarer geworden ist und wo manche Standpunkte besetzen nach Gesichtspunkten des politischen Marketings. Wo habe ich jetzt eine Lücke, die interessant wäre? All das ist Gauck nicht und deshalb ist meine Freude über diese Wahl heute groß.
Und politischer ist ja nicht gerade ein Linker. Die Kanzlerin, die so unglückliche Hand hatte mit ihren Präsidenten bisher und als die Verliererin da stand, hat sie mit Gauck politisch nicht einen doch ganz nach ihrem Gusto?
Also eigentlich in der Theorie ja. Die Frage ist, ob es in ihr irgendwas gibt, was sie sagt, sie möchte nicht jemanden, der so viel Gehör neben ihr findet. Das kann ich, das ist aber reine Spekulation, das kann ich nicht beurteilen. Viele sagen ja, das war eine Niederlage für sie, dass sie ihm jetzt zähneknirschend die Stange halten musste, weil der Koalitionspartner FDP das erzwungen hat. Ich glaube, den meisten Menschen ist das egal. Der Schaden für die Kanzlerin wäre viel größer gewesen, wenn sie Joachim Gauck dann am Ende nicht doch unterstützt hätte.
Sagt Giovanni Di Lorenzo, er ist Chefredaktor der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Im französischen Wahlkampf ist die Begeisterung für François Hollande etwas verflogen. Sein Vorsprung auf Nicolas Sarkozy ist geschrumpft. Ein Grund für das Schwächeln des Kandidaten der Sozialisten in den Umfragen ist die Konkurrenz von links außen. Dort wettert der redegewandte Kandidat der Linksfront gegen den Kapitalismus und erntet einigen Zuspruch. Jean-Luc Mélenchon heißt der Volkstribun und er hat heute zu einer symbolträchtigen Kundgebung vor der Bastille gerufen. Rudi Mäder.
Er rief und sie kamen in Scharen. Jean-Luc Mélenchons Kritik am Kapitalismus und an Europa stößt bei vielen auf offene Ohren.
Ils disent que le peuple pense et voilà, il a réveillé le peuple. Moi je trouve.
Er drücke aus, was das Volk denke. Er habe das Volk geweckt.
Il représente notre conception de la société. qui veut rompre avec la domination de la finance et du capitalisme mondialisé financier. Et donc Mélenchon, le Front de Gauche, le Parti communiste.
Mélenchon repräsentiere eine andere Gesellschaft, die mit der Vorherrschaft der Finanzwelt und des Kapitalismus breche. Abends um 5 Uhr ergriff der Volkstribun das Wort auf der Place La Bastille, wo 1789 die französische Revolution ihren Anfang nahm.
Nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France.
Wir sind zurück, das revolutionäre und rebellische Volk Frankreichs.
Nous sommes le drapeau rouge.
Wir sind die rote Fahne.
Et le rouge du drapeau. Nous sommes la main ouverte, offerte pour la solidarité.
Wir sind die offene Hand der Solidarität.
Liberté, Égalité, Fraternité.
Jean-Luc Mélenchon ist ein begnadeter Redner. Er spricht klar und deutlich.
Et de toute manière, il faut une gauche qui soit vraiment de gauche. Voilà. Et Mélenchon, le Front de Gauche avec le Parti communiste sont vraiment pour le peuple de gauche. C'est la vraie gauche.
Beim Namen François Hollande verziehen viele das Gesicht. Der Kandidat der Sozialisten verfolge doch die gleiche liberale Politik wie die Rechte, mit ein paar sozialen Pflästerchen.
Il fait la même politique libérale que la droite, avec quelques emplâtres sociaux autour pour envelopper le truc. Mais si on veut un changement radical, c'est Mélenchon ou rien.
Hollande, il est trop... Il n'est pas assez... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça suffit comme ça, c'est bon.
Hollande fehle das gewisse etwas.
François Hollande, je le trouve un petit peu frileux. François Hollande, il est frileux. Ça veut dire qu'il ne s'engage pas vraiment.
Hollande sei zögerlich, setze sich nicht wirklich ein. Es fehlt ihm die Selbstsicherheit und die Überzeugungskraft, die ein Mélenchon hat. Der Volkstribun des Front de Gauche hatte Hollande einen Pedalo-Kapitän im Sturm genannt. Die Demonstranten meinen aber auch, Hollande sei kein echter Linker. Der Kandidat der Sozialisten versuche, sich mit dem Kapitalismus zu arrangieren. Sie nehmen ihm übel, dass Hollande versuchte, die Londoner Finanzwelt zu beruhigen mit den Worten «Ich bin nicht gefährlich». Der Kandidat des Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, haut dagegen auf den Putz und sagt «Ich bin gefährlich, ich ziehe euch das Geld aus der Tasche».
Marchons, marchons, l'argent a pu.
Zu den Urnen, Bürger, zu den Urnen, stimmt für Mélenchon. Das unreine Kapital soll aus Frankreich vertrieben werden, singen die Aktivisten in einer freien Interpretation der Nationalhymne. Es ist, wie wenn ein Funke gezündet hätte. Jean-Luc Mélenchon, der unter dem Label Front de Gauche auch für die Kommunisten antritt, ist die Überraschung des Wahlkampfs und erreicht in den Umfragen 10-11% der Stimmen. Geholfen hat da wohl auch, dass Hollande in den Umfragen so lange so klar vor Sarkozy in Führung lag. Das Argument des Vote utile, man müsse nützlich wählen, damit Hollande in die zweite Runde komme, galt plötzlich nicht mehr. Die Linke ist jetzt elektrisiert und will Hollande nun Feuer unter dem Hintern machen, damit er endlich auf einen echten Linkskurs einschwenkt.
Rudi Mäder berichtete von der Pariser Bastille. Tausende erwiesen in der Markuskathedrale in Kairo Papst Schnuda die letzte Ehre. Die koptische Gemeinde Ägyptens, die größte christliche Gemeinde im Nahen Osten, hat ihren Patriarchen verloren. Schnuda starb 88-jährig und sein Tod löst bei den Kopten nicht nur tiefe Trauer, sondern auch neue Ängste aus, Irin Meyer.
Aus den Kairoer Vorstädten, aus Oberägypten, aus dem ganzen Land strömen die Kopten zur Kathedrale in der Hauptstadt zu ihrem toten Patriarchen. Schnuda hinterlässt eine Gemeinde, die tief verunsichert und verängstigt ist. Sie verliert nach 4 Jahrzehnten ihren spirituellen Führer, der sich immer ganz direkt in die Politik einmischte. Schnuda kritisierte den damaligen Präsidenten Sadat wegen seiner Annäherung an die Islamisten und wurde unter Hausarrest gestellt. Er wehrte sich gegen die Normalisierung Ägyptens mit Israel und weigerte sich, Sadat nach Jerusalem zu begleiten. Unmöglich unter israelischer Besatzung, sagte der Patriarch. Anders dann sein Verhältnis zu Hosni Mubarak. Wohl in der Hoffnung, die größte christliche Gemeinde im Nahen Osten zu schützen, lehnte sich Schnuda an das Regime Mubaraks an und verhielt sich loyal zum Autokraten. und das brachte ihn in größte Schwierigkeiten, als im letzten Winter der Aufstand begann. Der Patriarch wies die Kopten an, nicht an der Revolution teilzunehmen, allerdings ohne Erfolg. Viele Christen, vor allem die Jungen, gingen ihren eigenen Weg und riskierten während und nach der Revolution ihr Leben für Freiheit und Würde. Selbst als die Militärjunta im letzten Oktober mit größter Brutalität gegen eine Demonstration vorging und über 20 Christen tötete. Spätestens dann war den ägyptischen Kopten klar, dass die Revolution ihre Situation nicht verbessert hatte. Im Gegenteil, regelmäßig sind sie seither Ziel von Angriffen, mehrere ihrer Kirchen wurden angezündet und zerstört, ohne dass die Täter je zur Rechenschaft gezogen wurden und obwohl alle Indizien nur in eine Richtung zeigten, zu den radikalen Islamisten, den Salafisten. Ihr Aufstieg und die Dominanz der moderateren Muslimbrüder bei den Wahlen und im heutigen politischen Leben Ägyptens veranlassen immer mehr Christen zur Emigration, zur inneren oder zur tatsächlichen in ein anderes Land. Während die Salafisten den Kopten direkt drohen, versuchen die Muslimbrüder die Ängste der Minderheit einzudämmen mit rhetorischer Beschwichtigung. Doch ausgerechnet am Tag, an dem Patriarch Schenouda starb, sicherten sich die Islamisten ihren Einfluss auf die neue Verfassung. Das von ihnen dominierte Parlament soll mindestens die Hälfte der Mitglieder stellen, die die neue Verfassung schreiben werden und damit auch über die Rechte und den Schutz der christlichen Minderheit befinden, immerhin 10% der ägyptischen Bevölkerung. Die Kopten in Ägypten sehen nicht nur ihre Situation, sie haben mitbekommen, wie viele Christen aus dem Irak vertrieben wurden und sie sehen, in welcher Lage die christliche Minderheit nun in Syrien ist. Das säkulare, aber brutale Regime Assads hat sie geschützt. In den Reihen der Aufständischen dominieren die Sunniten. Unter ihnen sind Extremisten, die den Christen schon mal die Ausreise in den Libanon empfehlen, wenn sie denn überleben wollten. Patriarch Schenouda sei in der für sie schwierigsten Zeit gestorben, sagen Gläubige in Kairo heute. Er habe sich immer stark gemacht für den Platz und die Rechte der arabischen Christen im Nahen Osten, für ihr selbstverständliches Recht, in ihrer Heimat zu leben.
Die Griechen haben ihren Schuldenschnitt erfolgreich durchgezogen und den Schuldenberg dadurch auf einen Schlag um rund 100 Milliarden Euro reduziert. Weniger zufrieden sind die Gläubiger der Griechen. Neben Banken und Versicherungen sind das auch zahlreiche Kleinanleger. Sie müssen meist unfreiwillig auf einen Großteil ihrer Forderungen verzichten. Nun haben einige Anwälte engagiert, die den Staat Griechenland verklagen sollen. Aber auch Banken geraten ins Visier. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Die Kanzlei Gröpper Köpke hat Erfahrung mit Anlegerklagen. Sie hat schon 200 Geschädigte der US-Investmentbank Lehman Brothers vertreten und erfolgreich Schadenersatz erstritten. Dasselbe erhofft sich Rechtsanwältin Katja Sequeira jetzt auch für die Griechenland-Geschädigten. Sequeira arbeitet für die Kanzlei Gröpper Köpke. Die Klagen sollen sich je nach Fall entweder gegen Griechenland oder gegen die beratende Bank richten. Schadenersatzansprüche gegen die beratende Bank kämen in Betracht.
Wenn die Anleger nicht darauf hingewiesen worden sind, dass ihr Kapital, was sie hier einsetzen, in die Anleihe verloren gehen kann.
Der Vorwurf lautet also Falschberatung. Dem könnte man entgegenhalten, dass Staatsanleihen lange als nahezu risikolose, um nicht zu sagen narrensichere Papiere galten. Anwältin Sequeira sieht das etwas anders.
Spätestens seit der Argentinien-Pleite in den 90er Jahren hätten Banken wissen müssen, dass Staatsanleihen eben nicht sicher sind.
Und nennt das Beispiel einer Mandantin, die zur Bank ging, um Geld ohne Risiko anzulegen.
Sie wollte unbedingt Festgeld und da hat die Bank dringend von abgeraten, gesagt, die griechischen Staatsanleihen, nehmen Sie bitte die, da haben Sie ein bisschen mehr Zinsen und das ist genauso sicher und am Laufzeitende bekommen Sie eben Ihr Geld zurück.
Die Bank habe nicht auf das Risiko hingewiesen und müsse sich jetzt auf eine Klage einstellen. Dass jeder, der investiert, das auf eigenes Risiko tut, inklusive des Risikos, alles zu verlieren, das wollen viele Anleger nicht schlucken. Nicht nur in Hamburg werden Klagen vorbereitet. Auch in München sind deren Anwälte der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger, einer Aktionärsvereinigung, ob es noch was zu retten gibt von ihren Griechenland-Anlagen. Sie konzentrieren sich vor allem auf Klagen gegen Griechenland, sagt Geschäftsführer Daniel Bauer.
Griechenland hat die Anleihebedingungen nachträglich geändert und sogenannte Zwangsumschuldungsklauseln eingeführt und damit diejenigen Anleiheinhaber, welche nicht freiwillig den Schuldenschnitt mitmachen wollten, gezwungen, diesen Schuldenschnitt mitzumachen. Und das verstößt gegen grundlegende Rechtsgrundsätze in der Europäischen Union.
Zudem seien Anlegergruppen unterschiedlich behandelt worden, sagt Bauer. So seien zum Beispiel die Europäische Zentralbank wie auch nationale Notenbanken vom Schuldenschnitt ausgenommen worden. Das verstoße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung. Wie viele Kleinanleger überhaupt betroffen sind, das kann Daniel Bauer nur schätzen.
Insgesamt dürften ca. 1-2% der Anleihen bei Kleinanlegern liegen. In Deutschland dürften es ca. 20.000 bis 35.000 Betroffene sein.
In der Schweiz und Österreich könnten es noch einmal je 2.500 bis 3.000 sein, meint er. Die Chancen auf Erfolg von solchen Klagen schätzt Rechtsanwältin Sequeira gut ein. Das muss sie wohl auch als Anwältin.
Wir prozessieren hauptsächlich gegen Banken und haben immer wieder diese Beweissituation. Und ich kann, glaube ich, auch zu Recht behaupten, dass wir da eine gute Erfolgsquote haben.
Es sei keineswegs so, dass die Ansprüche gegen Griechenland ins Leere laufen müssten. Auch bei einem Pleitestaat sei immer noch etwas zu holen, sagt sie mit Verweis auf Argentinien.
Dort wurden beispielsweise Kriegsschiffe beschlagnahmt und verwertet und dadurch eben Erlöse regeneriert, die den Anlegern weitergeleitet worden sind.
Das Bedürfnis zu klagen ist groß.
Unsere Telefone stehen nicht still,
sagt Katja Sequeira. Mehr als 300 betroffene Kleinanleger hätten sich bereits bei der Kanzlei gemeldet. Allein in der vergangenen Woche seien rund 160 hinzugekommen. Die Hamburger Kanzlei will noch ein paar Wochen auf potenzielle Kläger warten und dann Sammelklagen vorbereiten. Wo, ob in Athen, London oder gar in den USA, das werde jetzt geprüft.
Der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Marin Peters hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Thomas Kühnz, hier am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.